Herzlich willkommen UFC und MMA-Fans hier bei der 11. Episode von Octagon, dem MMA-Podcast. Ich bin heute zwar nicht mit dem Remo da, aber mit dem Vincent von MMA auf Deutsch.
Servus.
Und wir haben heute keine Frage, aber wir haben dafür was anderes, nämlich zwei Events zu besprechen. Wir waren jetzt schon etwas länger nicht da, gut anderthalb Wochen eigentlich, laden wir immer in ein Woche Abschnitten hoch. UFC 223, Habib vs. El Aya Quinta und UFC on Fox bzw. UFC Glendale, Gaethje vs. Poirier. Ich würde sagen, fangen wir mit dem älteren an oder mit dem neueren?
Ja, wir müssen vorne anfangen, also hinten anfangen.
Okay, das vorne.
Frühste zuerst. Aber ich glaube, Al Quinta ist schon mittendrin. Wir müssen ja noch früher anfangen. Wir sind ja von Ferguson Khabib ausgegangen, ne?
Nee, wir sind von Holloway.
Holloway?
Ja.
Okay, das war der Stand und das hat sich dann ja auch
geändert.
Geändert, wenn man so will.
Dazwischen gab es dann noch die Busattacke von McGregor.
Genau, ja. Und das alles, also fangen wir mit Artem Lobov an, ne? Der Goat.
Der Goat, der übrigens...
Der Influencer in der UFC.
Der übrigens nicht bezahlt wurde. Und, das muss man wirklich sagen, Conor McGregor hat Artem Lobov öfter verteidigt als sein Gürtel im Leichtgewicht.
Ja.
Ja, es ist einfach so.
Das stimmt. Kann er sich ja auch um die Hüfte binden.
Eins muss ich aber lassen und das sage ich immer und immer wieder. Ich finde die Quintessenz hinter dieser Aktion von McGregor richtig gut.
Ja, ihr habt über Loyalität diskutiert.
Genau, und es war einfach ein Move, ganz ehrlich. Wer von uns hat einen Kollegen, der extra mit einem Privatjet mit 20 Leuten fliegt, nur weil du angepöbelt wurdest?
Ja, und da ist halt dann auch schon so das Problem, was ich habe. Ist das wirklich nötig? Ist das,
Naja, war die Aktion von Habib nötig?
Ja, schon, irgendwie. Also
guck kurz, mal, pass mal auf. Warte. Für die Hörer, die vielleicht jetzt nicht wissen, worum es geht. Artem Lobov und Conor McGregor sind sehr, sehr gut befreundet und auch Trainingspartner. Und dann war es so, dass Artem Lobov hatte in einem Interview über Habib gesagt, dass Habib hat halt diverse Schimpfwörter genannt. Und
ein Feigling hat er ihn genannt.
Unter anderem. Und,
anderes Wort hat er benutzt.
Das P-Wort meinst du?
Das P-Wort, ja.
Puh. Mhm. Puh, ja gut. Und auf jeden Fall hat Habib mit seinem gesamten Team, also Habib plus Team, hat den alleine rumstehenden Artem Lobov damit konfrontiert. Das heißt, Lobov alleine, Habib mit seinem ganzen Team, zack. Das Interessante ist aber auch, Nate Diaz hat die Reaktion von McGregor verteidigt. Ne?
Okay, ist das interessant?
Ja, das ist Nate Diaz. Er verteidigt McGregor. Nate Diaz verteidigt Conor McGregor. So muss man sich...
Was hat er denn gesagt?
Ich muss jetzt nochmal kurz nachgucken. Auf jeden Fall war es sowas wie...
Ja, du musst es nicht wörtlich sagen.
Ja, es ging halt darum, so im Sinne von, du gehst mit deinem gesamten Team auf seinen Kollegen und wunderst dich dann, dass was zurückkommt. Und dann bist du auch noch im Bus geblieben und irgendwie sowas.
Ja, aber guck mal, pass mal auf, da stimme ich nämlich nicht zu. Hier ist die Situation. Artem Lobov und Khabib sind beide Russen. Ja, und ich denke, Khabibs Einstellung ist, dass es da eine gewisse Art... ja, Brüderlichkeit geben sollte. Und dann hört er, wie Artem Lobov ihn beschimpft in einem Interview und fragt sich, ey, was soll denn das eigentlich?
Diffamiert.
Genau, ja, und konfrontiert ihn dann. Hat natürlich 10 Leute mit sich dabei. Aber die Situation ist ja nicht eskaliert. Es ist ja nicht Gewalt angewandt worden. Er hat ihm die Hand auf den Hinterkopf gelegt und ihm einen leichten Klaps gegeben. Aber das kann man genauso gut als einen freundschaftlichen Klaps interpretieren. Also das war ja jetzt nicht irgendwie eine Handgreiflichkeit.
Aber, da
kannst du ja nicht. Also wirklich, also
wenn
irgend so ein alter Sack an dir auf der Straße vorbeiläuft und dir dann so einen Klaps auf dem Hinterkopf gibt, dann würdest du denken, oh, guck mal, der liebe, freundliche alte Mann da.
Ja, weil
so
es
so einen väterlichen, erzieherischen.
Weil es ein alter Sack war, wird der jetzt irgendein.
Ach so, ja, okay, natürlich.
Was weiß aber ich, kommen, dann würde ich mir auch denken, okay, der rempelt mich an und gleich ist mein Handy weg.
Weißt ja, ich ja, mein? Natürlich. Okay, ja, ich verstehe schon, aber das war.
Habib ist ja das auch kein alter Mann, das ist einer ja, der ja, besten. Ja,
genau, du hast natürlich recht, die Situation ist eine ganz andere mit und ja. Dann hat er noch 10 Leute im
ja, genau.
dabei. Okay, ja, aber er hat ihn ja nicht verprügelt oder sowas, sondern er hat ihm gesagt, ey, mach das nicht mehr, ich finde das kacke und warum machst du das? Wir sind doch beide Russen, wir sind doch beide.
Ja gut, Habib ist mehr
das
so
muss doch nicht sein,
Dagestaner, ne? Die sind.
Ja, okay, aber ich glaube schon, dass er ihn, in erster Linie konfrontiert hat, weil er nicht versteht, wieso er das als sein,
nee, ich denke nicht.
Als Mitgenosse.
Ich denke nicht unbedingt, weil er Russ ist, sondern ich denke allgemein hätte er jeden konfrontiert, der sowas
ja,
über
du?
Ihn sagt, ja.
Ja, ich bin nämlich nicht ganz so sicher, ob er das bei jedem gemacht hat. Aber
natürlich,
okay,
also nur insofern, dass Habib mit seinem gesamten Team da ist und derjenige, den er konfrontiert, der muss auf jeden Fall alleine dastehen, weil anders wäre es ja irgendwie noch eine faire Konfrontation oder sowas. Das geht natürlich nicht, ne?
Ja, meinetwegen. Und aber zu der Zeit war Khabib ja auch, Artem Lobov natürlich auch, aber beide waren beim Weight Cut, beide hatten einen Kampf vor sich. Ich habe da irgendwie nicht so ein Gewaltpotenzial gesehen in dieser Konfrontation. Und dann frage ich mich, wieso Conor McGregor da so einen Krawall machen muss. Ich glaube auch bei McGregor, und hier bin ich dann wieder auf so ein bisschen auch, will ich das relativieren, ich glaube auch nicht, dass der irgendwas, dass er das intendiert hatte, dass er Leute verletzt mit diesen Aktionen. Ich glaube, der hat sich auch gewundert, dass der Bus überhaupt. Das habe ich mich auch gefragt. Warum ist das kein kugelsicheres Glas, wenn man damit UFC-Kämpfer transportiert, die je nachdem, wie man das interpretieren will, mehrere Millionen Dollar wert sind?
Mhm.
Ja? Und ist das kein Sicherheitsglas, habe ich mich auch gefragt.
Na,
so, warum schneiden sich denn Leute daran? Wenn das, also man kann das natürlich tun, sich an Sicherheitsglas schneiden.
Es gibt ja dieses eine Video. Da sieht man richtig, wie McGregor die ganze Scheibe einschlägt.
Ja, ja, ihn einwirft mit dieser Sackkarre.
Genau, bei UFC Embedded,
ja.
Da sieht man es richtig gut. Und ja, scheinbar sind, denke ich mal, normale Scheiben.
Ja, ich glaube schon, dass das Sicherheitsglas war, aber.
Ja, aber dann wird es ja wissen,
schon,
aber es wird nicht, also, nicht das
allerstärkste, ich kann mir halt einfach,
nicht das allerstärkste Sicherheitsglas.
Nee, ich meine auch Sicherheitsglas im Auto, was in 1000 kleine Teile zerspringt, nicht extra stabiles Glas,
so.
Sondern Glas, was so zersplittert, dass es eigentlich keinen verletzen kann. Das
ja.
ist ja normalerweise in Autos installiert und ich frage mich, wieso sich dann da zwei Leute, gut, Ray Borg hat was ins Auge gekriegt, das kann auch mit Sicherheitsglas passieren. Und Chiesa hat sich geschnitten. Ich denke, das geht auch. Also ist ja immer noch Glas. Du kannst ja auch dich auch an Sicherheitsglas schneiden, denke ich. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Und ich glaube nicht, dass Conor McGregor unbedingt damit gerechnet hat.
Ich denke nicht, dass seine Intention
dass er Leute
war,
verletzt.
Zwei unbeteiligte Leute zu verletzen.
Genau. Und dann auch, was mit Rose passiert ist, dass die da so schlimm fand und dass sie erstmal alle dachten, die werden von Terroristen angegriffen und so.
Ja.
Sonst hätte Conor McGregor sich auch eine Maske übergezogen. Der hat schon, glaube ich, auch gewollt, dass die wissen, wer das ist. Ich bin nicht mal sicher, ob der überhaupt eine wirkliche körperliche Konfrontation mit Khabib wollte, weil der ja auch weiß, dass Khabib gerade von der Waage kommt und jetzt so schwach wie nie ist, ne? Also,
Naja, ich denke also, wenn...
Das war einfach eine hitzköpfige Aktion von McGregor, glaube ich. Unüberlegt und natürlich eine fahrlässige Körperverletzung in beiden Fällen. Dass er da jetzt ordentlich blechen muss, finde ich absolut richtig. Das ist, das muss so sein. Das kannst du ja nicht einfach machen. Aber es ist jetzt nicht das Allerschlimmste auf der Welt. Niemand wurde ernsthaft verletzt.
Also
wenn jemand verletzt wurde, dann fahrlässig. Und es war mehr so eine Showmacherei, ne? So,
also,
von wegen,
ich sag's mal
demonstrative.
So, es gibt UFC-Kämpfer, die fahren auf Drogen, auf Koks, eine Frau an, brechen ihren Ellbogen, glaube ich, oder so, und rennen dann weg. Und die Frau hatte ein Kind auf dem Rücksitz, soweit ich weiß.
Ich glaube, sie war schwanger, oder nicht?
Ja, oder halt, oder sie war schwanger, und die werden dann natürlich als Greatest of All Time betitelt.
Ja, gut, das hat natürlich jetzt nichts damit zu tun,
ja, wie aber, die, ja,
bewertet werden als Kämpfer.
Ja, aber, gut, ich meine, aber trotzdem. Ja,
das stimmt schon. Die John Jones-Angelegenheit ist wesentlich schlimmer als die von McGregor.
Genau, und er
weil John Jones nicht mal wusste, wie schwer die Person verletzt ist.
Und er darf.
Der ist nur geflüchtet, weil er auf Drogen war. Ja, ne,
und er darf. Und er darf trotzdem kämpfen. Ganz interessant übrigens.
Aber er hat doch eine Sperrung danach gekriegt, oder nicht? Also dann kam ja auch noch der Drogenskandal, aber der wurde doch gesperrt nach dieser Aktion.
Ja, ich denke, er wurde eher wegen dem Drogenskandal. Also er wurde zweimal gesperrt. Einmal wegen diesen Dickpills und einmal...
Ach, das darf man aber sagen in dem Podcast.
Naja, ich darf ja auch...
Dickpills ist okay,
aber... Ich darf ja bestimmt auch Hoden sagen oder Penis. Das sind ja legitime Wörter. Ich darf jetzt nur nicht...
Weißt du? Aber du kannst ja auch eine Katze zum Beispiel das P-Wort nennen, ne?
Ja, ich kann auch das...
Pussy.
Oder ein M... Ich kann, ja, ich meine, es wird sogar, wir hatten in der Grundschule so ein kleines Buch und da mussten... Und die Katze in diesem Buch hieß immer Muschi. Das ist natürlich sehr witzig,
ja, wenn man in der Grundschule... Meine Oma hat das auch immer gesagt,
ja?
Zu unseren Katzen, ja.
Ach, guck das mal,
hat mich ganz schön verstört.
Mhm.
Nee. Komm mal her, Muschi. Muschi, ja, komm mal her.
Der Klassiker.
Ja, das Schönste ist, wenn sie die abends gerufen hat, dass sie reinkommen soll. Naja.
Jetzt habe ich dezent in... Ah, genau.
Ja, also die John-Jones-Geschichte ist schlimmer. Eindeutig.
Die zweite Sperrung war dann bei UFC 214, ne? Nach dem Kampf gegen DC. Aber gut, ich wollte nur kurz sagen, DC hat John Jones herausgefordert jetzt gestern.
Aber also das Problem, was ich hier mit dem Vergleich habe, ist natürlich, dass die Konsequenzen nicht, man weiß ja noch nicht mal, was die Konsequenzen für McGregor jetzt sind.
Tatsächlich. Ich denke, innerhalb der UFC keine.
Meinst du nicht, dass es da eine kleine Suspendierung gibt? 3 Monate oder so?
Na, keine Ahnung, ich meine, McGregor hat seit 2 Jahren nicht mehr gekämpft, dazu bin ich jetzt 3 Monate... interessieren, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, nein, ja, klar, aber das ist natürlich für das Image der UFC schon eine Möglichkeit. Die werden den jetzt nicht für 3 Jahre sperren, das ist ganz,
ja,
das ist klar. Und wenn sie ihn für 3 Monate sperren, dann eben auch nur, weil sie wissen, dass er sowieso nicht zurückkommt innerhalb,
ja,
von 3 Monaten.
Ja.
Oder denken, 3 Monate können wir verkraften, wenn er dann wieder auftaucht, ist auch okay. Aber also das, die Strafverfolgung wird das regeln, denke ich, ne? So, der zahlt, die dürfen ihn verklagen. Und dann hat sich das.
Ja.
Denn ansonsten war das halt einfach eine dumme, fahrlässige Aktion. Aber Conor McGregor kommt von den Straßen aus Irland. Man weiß, dass der sich als Kind geprügelt hat und sowas. Also, ich weiß nicht, dass man da jetzt so ein Upright Citizen erwartet.
Das Problem ist nicht die Aktion an
sich,
denke ich, sondern ich denke, das Problem sind die Verletzten, verstehst du?
Ja, klar. Und
es geht dann halt einfach...
Aber die Verletzten kriegen ja...
Zu weit. Ich meine, Glassplitter, ich meine, Ray Borgs Karriere hätte für immer beendet sein können.
Genau. Ja, und glücklicherweise kannst du in Amerika dann so viel Geld einklagen, dass du keine Karriere mehr brauchst. Ne, wenn das passiert wäre. Natürlich. Die, kennst du nicht diesen Fall, die irgendwie mehrere Milliarden bekommen hat, weil ihr Mann am Rauchen gestorben ist? Und sie meinte, der hat die Dinger nicht gelesen. So ein ganz absurder.
Ja, ist halt Amerika.
Also es gibt, ja, in Amerika kriegst du für Körperverletzungen und sowas viel, 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 viel mehr. Und da die diese Sachen immer settlen auch noch, das heißt, die einigen sich außergerichtlich, weil Conor McGregor, wenn er sich, ich weiß nicht, ob er das vorhat, aber möglicherweise muss er in den Knast dafür. Keine Ahnung, ich kenne die Strafgesetze nicht genau.
Er hat Probibonus.
Aber es gibt die Möglichkeit, also Körperverletzung ist ja sowieso erstmal nur auf Strafantrag, weil sonst müsste die Polizei ja immer eingreifen, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, eine Schelle kriegt oder so.
Zum Beispiel vom alten Mann, der fröhlich
ist. Und wenn Conor McGregor sich jetzt mit Ray Borg hinsetzt oder mit seinen Anwälten, und Ray Borg im Übrigen klang gar nicht so, als wenn er großes Interesse am Klagen hat, aber das ist eine andere Sache, und sagt so, ich biete dir jetzt 2 Millionen Dollar, ist das dann geregelt, dann wird das möglicherweise gar nicht mehr vor Gericht bearbeitet, dieser Fall. So diese Möglichkeit gibt's. Aber das ist ja dann eben schweineviel Kohle,
ja,
die dabei drauf geht. McGregor hat das Geld. Und also, ich will das auch gar nicht so stehen lassen. Ich weiß, dass das irgendwie falsch ist zu sagen, McGregor ist ein bisschen Gangster. Also weiß ich nicht, was man erwartet, weil natürlich kannst du nicht einfach umherlaufen und Sackkarren auf Leute schmeißen oder auf Fahrzeuge. Aber ich weiß jetzt auch nicht so groß, was ich... Soll ich ihn jetzt hassen? So, ich meine, er interessiert mich doch als Kämpfer. Und ein bisschen natürlich auch seine Persönlichkeit. Aber die Persönlichkeit war immer ein Draufgänger.
Ja.
Und so ein Rowdy. Also man... Das war immer ein Teil von seiner Persönlichkeit, dass er von der Straße kommt in Irland, dass er eine harte Kindheit hat und dass er sich geprügelt hat etc. Man weiß, dass er gerne in Brawls gerät, dass er sich in Pubs schlägt mit irgendwelchen Leuten,
oh ja,
dass die Mafia angeblich hinter ihm her ist und so. Also habe ich durch diese Aktion jetzt, auch wenn sie unüberlegt und kacke ist, meine Ansichten von McGregor haben sich nicht geändert. Also ich hab da keine neuen Erkenntnisse. Ich kann jetzt nicht sagen, so, das war's jetzt, das ist der, jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen, er hat sich jetzt so schlecht benommen, ich kann kein Fan mehr von ihm sein.
Ja.
Sondern so, ja, hat er halt wieder eine dumme Aktion gemacht, ne? Muss er jetzt blechen für? Und ich hoffe, dass er ordentlich blechen muss. Ich hoffe, dass er so viel blechen muss, dass er kein Geld mehr hat und zurück in die UFC muss. Und dass die Boxmanager alle sagen, nee, mit so einem Gangster wollen wir nicht Werbung machen. Und der kriegt keine Boxkämpfe.
Naja.
Und dann bleibt nur noch MMA für ihn übrig.
Wir kennen ja beide Mike Tyson. Die würden sich die Hände reiben, wenn sie so einen Gangster hätten. Ja,
ich weiß natürlich. Aber ich habe nichts dagegen, dass McGregor jetzt durch diese Aktion ein bisschen Druck kriegt, zurückzukommen und um Geld zu machen.
Das Interessante war ja, war am Tag danach oder am Tag davor die UFC 25 Jahre Konferenz?
Ich glaube, das war direkt danach, oder?
Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat Dana White auf irgendeiner Pressekonferenz gesagt, er hätte gehofft, heute den neuen Deal mit McGregor verkünden zu können. Das heißt, die standen kurz, minimal davor, einen neuen Vertrag mit McGregor zu unterschreiben. Dieser Vorfall war jetzt halt...
Ach, du meinst, das ist dazwischen
gekommen. Semi-optimal, ja, genau.
Ich weiß nicht, ich glaube, das war direkt nach dieser 25-Jahre-Konferenz.
Also Dana White...
Und dann wäre das natürlich nicht der Vorfall gewesen, der da... zwischengekommen ist,
dass
sie sich einfach nicht einigen
konnten. Meinte auf jeden Fall, er hätte gehofft, dass er heute den neuen Vertrag verkünden kann, aber den neuen Deal, aber die UFC, was habe ich, die UFC, aber der Vorfall vom Vortag hat halt viele Fragen aufgeworfen, weißt?
Ja.
Und, ja.
Das hat er auf jeden Fall.
Aber gut, ich würde sagen.
Ja, und dann kommt natürlich noch die Kirsche auf der Sahnehaube. die absolute Krönung. Das Desaster, die größte Katastrophe, die eigentlich hätte eintreten können. Das Main Event wird wieder abgesagt.
Oh ja.
Ein paar Stunden vor dem Main Event.
Ich habe ein sehr witziges Meme
dazu. Einen Tag vorher.
Ich habe ein sehr witziges Meme.
Ja.
Aha, ich schicke es dir mal kurz bei WhatsApp.
Ja, mach das mal.
Ich glaube, es hat Dana White selber sogar auf seiner Facebook-Seite gepostet. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwo habe ich es gesehen. Ich wünschte, ich könnte es euch jetzt auch zeigen.
Kannst du denn erklären, was es ist? Weil jetzt, das ist schon zu viel Spannung jetzt. Das müssen die Zuhörer schon erfahren.
Ja, wenn ich das finde. Dum, dum, dum,
dum, dum, dum. Naja, also Max Holloway schafft es nicht mit dem Gewicht, bleibt bei 160 stecken. Die Athletic Commission sagt, nee, so geht's nicht. Du musst jetzt auf die Waage und kannst nicht mit 160. Du bist raus. Und weiterzumachen ist zu gefährlich. Ja,
fand ich aber auch richtig, weil Weight Cuts können sehr, sehr gefährlich werden.
Ja, das Meme ist ganz lustig. Das zeigt Dana White. Na, es sind Fotos von Dana White, die in verschiedenen Momenten aufgenommen wurden, wo er gestresst ist und glücklich ist und dann Ferguson pulls out, Dana White rot angelaufen, Holloway steps in, Dana White lacht sich einen ab, Connor goes to jail. Ja, ziemlich deprimierend und Holloway pulls out, Dana White im Krankenhaus. Mit Sauerstoffmaske auf.
Oh Mann, ich feiere das Bild einfach total.
Ja, ist ziemlich witzig. Stimmt. Ja, aber nichts ist besser als das Meme mit Yamazaki. If he dies, he dies.
If he dies, he dies.
Ja, das finde ich klasse. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ich habe das in Ngannou hören sagen vor dem Kampf mit Stipe.
Hm? Nee, das kommt von Rocky. Kennst du nicht Rocky?
Ach so, das kommt von Rocky.
Na klar, ja. da sagt Ivan Drago, Apollo Creed ist angeschlagen. Dann sagt Ivan Drago, if he dies, he dies. Ja, er ist im Endeffekt auch gestorben. Mhm, ja. Also Apollo Creed ist im Boxring gestorben. Rocky, sehr, sehr schöne Filmreihe, sehr inspirierend.
Mhm. Ja, stimmt, ich dachte mir schon, das sei irgendwoher.
Ja, Nugabe.
Ja, DC hat ihn da so zu gedrängt,
so.
Dass Ngannou das sagt in der Vorbereitung auf den Stipe-Kampf.
Naja, im Endeffekt, ja.
Fidois.
Ist nur aber, also, wenn es darum geht, ob etwas gestorben ist, dann war es der Hype um Ngannou. Der ist im Octagon auf jeden Fall gestorben.
Ja, aber Ngannou ist noch nicht vorbei.
Ja, mal gucken, okay. Was er gegen Derrick Lewis bringt. Also ich habe keine Lust, bin ich ganz ehrlich, keine Lust auf Ngannou gegen Brock Lesnar, ja. Ngannou hat gesagt, er will gegen Brock Lesnar kämpfen. Halte ich für absolut Quatsch. Ngannou soll entweder gegen Mark Hunt oder gegen Derrick Lewis, wobei ich am allerersten Derrick Lewis sehen möchte.
Ja, das möchte ich auch sehen. Die haben ja ein bisschen Beef. Und, ich weiß nicht genau wieso, aber irgendwas ist da.
Ja, weil beide so ihren Titel als Knockout King.
Ja, ich habe das nicht richtig verstanden. Also ich habe die zwar beide im Interview darüber sprechen hören, aber ich habe nicht verstanden, was wirklich das Problem ist. Aber gut, naja.
Was denkst du über Brock Lesnars Rückkehr? Ist es gerechtfertigt, dass er auf den Gegner von Stipe DC treffen soll?
Nein. Also geht so. Die beiden haben dann schon einen ordentlichen Payday verdient.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So,
für die zwei ist das okay.
Kennst du den Blick von DC?
Den Blick von DC?
Den Blick, als Dana White gesagt hat, es kann schon gut sein, dass die aufeinandertreffen, der Sieger.
Ja, ich hab die, ich, ja.
Da
ja,
guckt doch. DC so, wow, so in dem Sinn.
Also, sportlich ist das natürlich wieder eine Frage, wobei ich habe Brock Lesnars Kämpfe mal ein paar geguckt. Ist ja nicht uninteressant komplett, ne? Aber
ist halt weit aus dem
Training. Das ist dann, also DC ist Double Champ. Da hat Brock Lesnar dann nichts zu suchen, außer dass das ein großes Event ist mit viel Kohle. Und DC hat dann erstmal im Prinzip alles erledigt, außer John Jones, wenn er gewinnen sollte. Und Stipe das gleiche im Schwergewicht. Also können die sich ruhig mal
einen Superfight
leisten. Ja, finde ich okay. Also aus der hin.
Also ich finde es okay. Ich finde alleine Stipe versus DC ist schon ein Superfight. Aber weißt du, welches Event in meinen Augen so vollgepackt ist wie selten? 2025, das hat so ein Potenzial, diese Fightcard. Muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen.
Jetzt bin ich aber getriggert.
Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was da für Namen in der Fightcard auftauchen?
Whittaker gegen Romero, Dos Anjos gegen Covington, Holly Holm gegen Megan Anderson, Overeem gegen Blades, CM Punk gegen Jackson, Sergio Pettis gegen Joseph Benavides, Claudio Cardella gegen Espasa, Andrei Arlovski gegen Tai Tuivasa, ach du Scheiße, Rashad Evans gegen Anthony Smith, Backtick gegen Ricardo Lamas, Alter, das ist ja komplett, da gibt's ja keinen, außer die zwei ersten da. Naja, Rashad Coulter, Alan Crowder, Mike Santiago. Ey, wow. Das ist ja...
Das ist schon, ja, ordentlich, ne? Ich find's aber komisch, Alter, mal ehrlich.
Das ist verrückt.
Aber was ich mich frag, was sucht CM Punk, ganz ehrlich, was sucht CM Punk auf der Main Card und ein Andrei Arlovski, ein ehemaliger Heavyweight-Champion, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, er war Heavyweight-Champion, ein ehemaliger Heavyweight-Champion auf den Prelims und CM Punk in der Main Card.
Ja, ist das eine rhetorische Frage? Ich denke, die Antwort kennst du, oder?
Ja, aber ich finde es blöd.
Ja, ja.
Ich bin ganz deiner Meinung. Respektlos.
Ich bin ganz
Arlovski
deiner Meinung.
Gegenüber. Aber der hat für die UFC zehnmal mehr getan als CM Punk.
Ja, ich bin ganz deiner Meinung, aber ich weiß, wieso es so ist.
Ja, das wissen wir alle.
Die Frage muss ich nicht beantworten.
das wissen wir alle.
Es ist kacke. So ist es nun mal im Moment bei der UFC.
Aber ja.
Kannst du auch mal machen. Ja, aber lass uns mal über eins der Events sprechen, ne? Über 2023.
Da gab es ja auch noch was, ne? Ja, wo fangen wir an?
Wir machen jetzt nur das Wichtigste, oder? Ja. Was gab es denn
also,
da noch? Gab es da irgendwas in den Prelims? Ja, vielleicht Sabit, ne?
Der war Maincard.
Stimmt, aber ich meinte mit Prelims eigentlich jetzt.
Ah, okay, also einmal
klar machen Beat, sollen,
aber ich fand auch
alles außer
Drake, ich fand Drake sehr, sehr gut.
Wer war Drake?
Chris Gritzmacher.
Ach so, ja, das war der Kampf, den ich nicht gesehen habe.
Nicht? Ah, es war wirklich sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr gut.
Ja, ich habe die ersten paar Minuten von dem Kampf gesehen.
Der Referee hat nach der zweiten Runde gestoppt, weil, ich weiß nicht, aber ich glaube, sein Gegner hat nichts mehr gesehen.
Die Ecke hat gesagt Schluss, glaube ich, von Dings.
Ich glaube, der Arzt hat gesagt Schluss, oder?
Von Joe Lozon. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, die Ecke hat gesagt, nö, wir machen jetzt nicht mehr weiter. Oder der Coach.
Wie auch immer, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich habe es mir auch gedacht. Ich habe auch gedacht, komm, lass es einfach, habe ich gedacht. Also, er sah wirklich nicht gut aus.
Corner Stoppage, ja. Also, es war seine Ecke, die gesagt hat Schluss.
Richtig so.
Ist andere. Chris Grützemacher der Typ, von der mal bei TAF war?
Bei TAF?
Ja, bei The Ultimate. Ja.
Achso, ich dachte, du redest von TAF auf Pro7.
Ja, genau, da war der auch mal.
Ich dachte, wieso soll er auf TAF sein?
Der hat mal die Topmodels interviewt.
Ach, echt?
Das weiß ich noch. Ich saß neben der einen von dieser Staffel gestern in der S-Bahn.
Echt?
Ja, neben Sally, wenn das irgendjemand interessiert.
Ich bin ehrlich, ich guck sowas nicht.
Ja, ist ja auch vernünftig so.
Hast du sie auch geklärt dann, Nummer und so?
Natürlich.
Ja, so ist fein.
Ja. gut. Weiter geht's, oder?
Ja, Sabit mit einer gebrochenen Hand gekämpft. Nicht gebrochen, habe ich letztens gesehen. Aber
Ach, die waren doch nicht gebrochen. Nee. Ja, dann ziehe ich alles, dann nehme ich alles wieder zurück, was ich in meinem Podcast gesagt habe.
Aber verletzt. Schlecht. Also scheinbar braucht er
Versager. Was hat er da zu suchen?
Scheinbar braucht er keine Operation. Also ich denke, wenn deine Hand gebrochen ist, dann braucht man eine OP, oder?
Nein.
Also nicht unbedingt. Also ich habe mir noch nie was gebrochen, darum weiß ich da jetzt nicht so Bescheid.
Ich auch nicht, aber du brauchst nicht bei jedem Bruch eine Operation.
Magomed Sharipov. So.
Ja, okay, stabil, aber super beeindruckend. Und Kyle Bockenheck, auch ein Beast-Kampf. Vielleicht mit einer, auf jeden Fall einer der besten, wenn nicht der beste Kampf des Jahres bisher, ne? Kann man das sagen?
Boah, nicht unbedingt.
Also, aber einer der besten.
Also, definitiv, aber ich war, ja, gut.
Mit dem Ende? Komm.
Ja, gut. Stimmt schon.
Was ist noch drüber?
Was drüber ist?
Ja, dieses Jahr.
Dieses Jahr? Dafür müsste ich mir jetzt angucken, was es dieses Jahr alles gab.
Ja, ne?
Siehst ich, du, habe, ich weiß jetzt nicht.
Es bleibt. Es
vielleicht sage ich einen Kampf, der war jetzt Dezember 2017.
Ja, genau, aber spontan fällt einem aber auch nichts ein, ne? Jetzt in letzter Zeit.
The Poirier vs. Gaethje, eigentlich schon.
Ja, Poirier Gaethje, genau. Ja, der war super.
Der war klasse.
Ja, aber da kommen wir dann gleich zu.
Ja.
Sabit, beeindruckend. Cool. Das wird interessant in der Zukunft. Erinnert mich an Sean O'Malley.
Er ist ja auch Dagestaner.
Sean O'Malley, ne? Erinnert mich an ihn. Ja, genau, ist Dagestaner. Sean O'Malley und er sind...
Ja, er ist jetzt aber nicht der Jüngste, oder?
Der Sabit?
Ja.
Nee, aber von der Statur her und von dem Style her.
Ach so.
Und von dem Arsenal.
Ach so.
Und von einfach den technischen Fähigkeiten.
Ja.
Finde ich, ich finde, das ist schon, da gibt es Ähnlichkeiten. Und dann mit den langen Haaren auch noch, so die Silhouette ist, also ich fand schon, das hat mich schon ziemlich an O'Malley erinnert, beziehungsweise O'Malley an ihn, wie man das jetzt auch nennen möchte. Aber ich kenne O'Malley länger als Sabit, deswegen sage ich das so. Okay, dann der Kampf danach war auch noch ganz gut. Der hier, Dings, Renato Moicano, hier steht Carnero, das wird sein richtiger Nachname sein. Der war auch ganz stabil.
Ich habe den schon vergessen.
Ja, der hat mal gegen gegen Brian Ortega gekämpft. Und deswegen, wir haben uns ja in dem Podcast schon gewundert, was machen die auf der Maincard? Die kennt doch keiner.
Mhm.
Und hab dann aber im Kampf gemerkt, ach so, okay, das ist der Typ, der gegen Ortega auch gewonnen hat, bis er sich dann im Guillotine eingefangen hat.
Ja.
Aber gut, das kommt öfter vor bei Ortega, ne? Aber der hat echt eine super Leistung. Also das ist ein Kampf, den man wirklich gut studieren kann. Mit den Leg Kicks hat er super gearbeitet. Und dann nachher kamen die Kombinationen raus. Das war schön anzusehen. Das war eine gute Leistung. Und der ist, sehe ich gerade, hat noch keine Niederlage, außer die Submission gegen Ortega. Also, interessant.
Hey, ich bin ehrlich, ich erinnere mich gar nicht an den Kampf.
Nee, musst du auch nicht. Also das war auch nicht der beste Kampf.
Kurzzeitgedächtnis.
Ne? Nee, also das ist nicht so ein Kampf, der hier vorsteht.
Na, okay.
Ich wollte nur credit where credit is due. Ich wollte nur seine Leistung mal Props.
Aber worüber ich jetzt echt gerne reden will. Rose gegen Joanna.
Mhm.
In meinen Augen, ja, logisch, das wahre Main Event, einfach weil Aya Quinta jetzt nicht so spektakulär war, was man von vornherein erwarten konnte.
Aber
positiv überrascht hat, aber darüber reden wir ja gleich. Rose gegen Joanna, schwierig, also sehr, sehr schwierig. Ich sah den Kampf nach Runde 4 bei 2-2 und in meinen Augen hat Joanna die fünfte Runde gewonnen. In meinen Augen ist ja Joanna die Siegerin, aber ich bin kein Judge, ich bin kein Punktrichter. Sehr, sehr spannender Kampf.
Musst du aber auch nicht sein, um das anders zu sehen. Ich bin nämlich auf der anderen Seite.
Ja.
Ich fand auch 2-2 und ich finde auch, da gibt es eigentlich keine Debatte. Ich finde, Das war eindeutig 2-2.
Ja, ne?
Und, ja. Und das war ja in den Scorecards nachher nicht so.
Es waren 4-1 dann.
Ja, genau, das heißt, was ich schon, da muss ich schon protestieren. Aber 2-2, Joanna hat klar eigentlich dritte und vierte Runde gewonnen und erste, zweite verloren. Und dann Rose hat aber mit, hat einfach die kräftigeren Schläge austeilen können in der fünften Runde. Joanna hat mehr Significant Strikes gelandet insgesamt, ich glaube fast in jeder Runde, aber Rose hatte eindeutig mehr Schmackes dahinter und das hat mehr gesessen.
Meinst du,
was sie lang
meinst
konnte. Du auch? Und in der fünften Runde gab es drei oder vier Momente von Rose und keine richtigen Stunner von.
Meinst
von
du auch, der Takedown hat's gemacht?
Der Takedown hat natürlich geholfen. Ich bin nicht sicher, ob es den gebraucht hätte. Vielleicht wäre es dann zu einem Unentschieden gekommen, ohne den Takedown, aber.
Nee.
Also in meiner Wertung.
Ach so. Ja.
Aber ja, der Takedown ist natürlich dann noch der super Abschluss für die Runde, ja. Auch wenn sie damit überhaupt nichts anfangen konnte und eigentlich nur einstecken musste. Trotzdem ist es ein Takedown, ne? Und das ist nun mal wichtig laut Regeln.
Gut, ja, was soll man groß dazu sagen? Also es war halt ein Stand-Up-Fight. Er ging
Kickboxen,
ich glaube, er ging nur einmal auf den Boden und es war Ende Runde 5.
Genau, und da ist nichts passiert.
Genau.
Nicht wirklich, Joanna hat ein bisschen Dirty Boxing.
Ich muss aber zugeben,
aber das hat auch
Joanna hat es sehr gut gemacht mit ihren Legkicks und vor allem die Legkicks haben ihr wahrscheinlich sehr viel dabei geholfen in Runde 3 und 4. Bis halt irgendwann Rose gemerkt hat, okay, ich kann mich nicht mehr so gut bewegen, jetzt lasse ich sie zu mir kommen. In dem Sinn.
Ja,
also man hat gemerkt, dass sie in der Bewegung eingeschränkt war durch eben diese Legkicks.
Ja, aber nicht so sehr, wie sie es hätte sein sollen nach so vielen Legkicks, ja. Finde ich. Also Joanna hat halt immer das Problem gehabt, bei Joanna, da mangelt es doch schon echt an Kraft, was die Strikes angeht. Die hat, glaube ich, mal Gardela gedroppt, aber Gardela ist auch ein Fettwanst im Vergleich zu allen anderen und war wahrscheinlich ziemlich dehydriert. Ne, dann kannst du dieselbe Entschuldigung anwenden, wie Joanna benutzt
also
hat
von,
nach dem ersten Kampf.
Von 14 Wins hat sie 9 durch Decision.
Joanna, ja, und die TKOs, die sie hat, sind keine Knockdowns, keine Niederschläge, sondern die Gegnerinnen bluten und dann kommt so eine Flurry an Strikes und der Schiri sagt, so, ihr habt überhaupt keine Chance, Schluss.
Ja.
Das muss jetzt nicht, das müssen wir nicht weiter angucken, aber Knockout-Power hat Joanna nicht. Und auch in ihren Legkicks, nach so vielen Legkicks, ich meine, wie viele waren das? 40?
Ich weiß es nicht.
Aber so kam es mir auf jeden Fall vor. Und Rose war immer noch, also sie war noch beweglicher als man denken würde nach so vielen Legkicks. Oder als sie hätte sein sollen, um Joanna das die Möglichkeiten zu geben. Aber gut, das war immer schon so und Joanna hat es trotzdem immer gerissen. Und Rose hat dieselbe Strategie angewandt wie sonst auch, nämlich den Left Hook, also wie im anderen Kampf.
Ja.
Joanna hatte nicht wirklich eine Chance, im ersten Kampf da groß zu studieren. Ne?
Ja.
Das war ja ziemlich schnell vorbei. Ich fand dann auch, also ich habe das ja auch in meiner Episode ausführlich besprochen, dass ich mit dem Kommentar von Rogan und Co. sehr unzufrieden war in den beiden Hauptkämpfen. Ich fand, das war kaum ausbalanciert in dem Co-Main-Event. Da war es in der ersten, zweiten Runde, oh, Rose.
Das stimmt aber.
Wie wahnsinnig krass.
Ja,
und
ja, ja.
Anstatt überhaupt mal die Möglichkeit zu besprechen, dass Joanna ein bisschen Zeit braucht, um die zu studieren.
Ja.
Und dass Joanna eigentlich in der Regel immer sich Entscheidungen holt und da nach den ersten, zweiten Runden laut Kommentar dachtest du schon, okay, das ist jetzt vorbei.
Ja.
Und das hat mir nicht gefallen. In der dritten, vierten Runde war es dann natürlich okay, da war es aber auch für mich schwer zu sehen. Ich glaube, die Judges hören das Kommentar auch nicht, ne? Von den drei.
Also außer die schreien so laut, dass sie darüber hören.
Ja, aber das tun ja andere auch. Also ich glaube, die sind vollkommen abgeschottet. Vielleicht tragen die sogar Ohrenschutz oder sowas, damit die wirklich sich konzentrieren können.
Ja.
So wie man in der Bibliothek sich so Stöpsel rein tut oder so. Möglich, weiß ich nicht. Ja, genau. Und dritte, vierte Runde war dann okay, Joanna findet sich rein und sowas. Und fünfte Runde war dann auch, aber wie gesagt, der Anfang, der hat mir nicht gut gefallen vom Kommentar her. Und im Main Event war es dann wirklich eine Vollkatastrophe, fand ich. Aber da kommen wir zu. Rose hat für mich, fair and square hat sie das gewonnen. Und ich bin eigentlich ein großer Joanna-Fan. Hätte ihr das gegönnt. Sie hat es auf jeden Fall wesentlich, wesentlich besser aufgenommen. Und zwar schon so gut, dass man denkt, vielleicht hat sie bei der MMA-Hour wirklich gesagt, die Wahrheit gesagt und dass sie sich damit jetzt abgefunden hat, dass sie das.
Ja.
Dass sie die Niederlage auch richtig akzeptieren kann, weißt du?
Ja.
Und dass sie damit jetzt auch richtig umgehen kann, weißt du, so kam es mir vor. Also nach dem ersten Kampf dachte man ja, als dann da die Weightcut-Geschichte kam, Entschuldigung. Sie will einfach nicht akzeptieren, dass sie verloren hat. Ich finde, jetzt kann man ganz gut sagen, dass Joanna wohl die Wahrheit gesagt hat mit dem Weightcut. Denn die Schläge waren ähnlich kräftig, die sie einstecken musste und sie stand noch. Ne? Und also die Schläge, die Rose gelandet hat in dem zweiten Kampf, hätten sie im ersten Kampf gedroppt. So niedergeschlagen, Joanna, finde ich. Das war so auf demselben Level von.
Ja.
Von Significance. Also sah das natürlich aus. Ich habe es natürlich nicht selbst
gesehen. Ein großer Teil von Joannas Wirkungstreffern lag auch in den Leg Kicks. Also definitiv.
Genau, ja. Also die Significant Strikes waren zu großem Teil dann die Leg Kicks. Und dann der Jab hat funktioniert und so. Und ein Jab ist auch ein Significant Strike, wenn er richtig landet. Aber damit knockst du ja niemanden aus.
Ja.
Und Rose hat da eben wirklich die besseren Treffer. Also die hat ja Joanna doch schon ein paar Mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen gestunt.
Gehen wir zum Main Event?
Ja.
Habib versus El Aya Quinta. Pech verfolgtes Event, Main Event, Ferguson ausgefallen, Holloway eingesprungen und dann auch ausgefallen und dann ist letztendlich El Aya Quinta eingesprungen. Ich muss sagen, er hat es über volle 5 Runden gebracht. Die ersten 2 Runden hat Habib nur mit ihm gespielt. Aber dann, er hat sich besser gemacht, als ich dachte. Also, er hat auch mal einen Takedown abgewehrt, ist mal aus dem Takedown. Gut, er hat irgendwie auch ein bisschen Show gemacht, ne? Sein Takedown-Versuch an Habib war natürlich nicht sein Ernst. Er hat sich da so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, selbst ins Lächerliche gezogen. auch bei der Siegesverkündung hat er so enttäuscht, enttäuscht gemacht. Muss man mal sich mal in der Wiederholung anschauen. Da macht er so, oh, schade und so. Natürlich nicht sein Ernst gewesen.
Ja.
Aber ja, es gibt nicht großartig zu sagen. Also ich denke schon, Rogan hatte teilweise recht. Habib hat Lücken. Und gegen einen Ferguson wäre es auch viel, viel spannender geworden als gegen einen El Aya Quinta.
Ja. Also ich hatte ein Problem mit dem Kommentar von Rogan und Co. Und zwar fand ich, dass sie einfach die Story, die Narrative des Kampfes verfehlt haben und einfach sich auf das Falsche konzentriert haben. Wir wissen nämlich, dass Khabib Schwächen in seinem Stand-Up-Game hat seit 25 Kämpfen.
Ja.
Wir haben 26. Das gesehen.
Also,
eher ja, genau, jetzt, aber seit ja. 25 bis zu dem ja. Kampf. Wir haben das gesehen, dass er sein Kinn oben behält. Wir wissen, dass er sich da in Gefahr begibt. Und anstatt dann zu erkennen oder einfach die Möglichkeit zu präsentieren, Rogan hätte Folgendes sagen sollen oder einer der anderen. Ersten zwei Runden gehen ganz klar an Khabib, das haben sie ja auch dann ordentlich kommentiert und gesagt, ja, dieses Biest, angsteinflößend, bla bla bla, das muss auch nicht sein, meiner Meinung nach, aber was anderes kannst du nicht sagen bei Khabib am Boden, ne? Ja. Also das war schon echt sehr dominant und dann, als er in der dritten Runde steht, die zwei Takedown-Versuche gekontert werden. Und dann passiert irgendwas und da hätte man meiner Meinung nach erkennen können, dass das nicht, dass das freiwillig von Khabib ist, dass er diese Takedown-Versuche aufgibt, um freiwillig mit Al-Quinter zu stehen und sein Stand-up zu präsentieren und zu zeigen, was er kann. Und Rogan hätte sagen sollen, okay, also Khabib steht hier mit Al-Quinter, das ist ganz gefährlich, zumal wir wissen, dass Al-Quinter mega Kraft hat, dass er jeden ausnocken kann und dass Khabib sein Kinn oben hält und hier wirkliche Schwächen hat. Ich frage mich, wieso er das macht. Ja? Und dann hätte man erkennen können, finde ich, ich glaube nicht, dass das so schwierig war, dass das möglicherweise ein bisschen Show ist, dass der ein bisschen mit ihm spielt, dass er ein bisschen zeigen möchte, hey, guck mal, ich kann mit dem stehen. Und er hat es ja auch bewiesen, er hat ihn ja auch im Stehen komplett dominiert.
Ja, aber
ich erinnere mich nicht an einen Significant Strike, den Al-Quinter werfen
konnte.
Und dann,
mit so einem
nach der dritten Runde wurde in der Corner gesagt, so, Khabib, du hast jetzt gemacht, was du machen wolltest, wir gehen jetzt zurück zu Plan A. Und wir wissen, dass Joe Rogan und Co. Sich das anhören, den Corner Advice.
Ja.
In den Runden. Und da hättest du dann spätestens erkennen sollen, ach so, was passiert denn hier? Khabib macht hier was die Ecke ihm nicht vorschlägt. Vielleicht ist das freiwillig, dass er hier mit Al-Quinter steht.
Ja.
Und dann hast du diese Differenz zwischen dem, was der Zuschauer sieht und dem, was in der Ecke von Rogan beschrieben wird. Und dann hörst du so Wörter wie amateurisch das ist und um Gottes Willen, was macht er denn hier? Dabei siehst du, dass der, in Anführungszeichen, Amateur hier komplett dominiert und ihm die Nase bricht mit dem Jab und sich nicht treffen lässt und sowas. Und dann denkst du, das ist doch, dann stehen doch beide vollkommen lächerlich da nachher. Du hast dann da einen Striker, der super gefährlich sein soll, der alle ausnocken kann, der komplett dominiert wird. Und den Typen, der ihn dominiert, beschreibst du als Amateur und verstehst überhaupt nicht, was da los ist? Das ist einfach nicht.
Ehrlich, denkst du, Khabib hätte mit so einem Stand-up eine Chance gegen Conor McGregor oder Tony?
Nein, absolut nicht. Und das ist auch das Ding, was du dann hättest sagen sollen. Das macht er hier freiwillig. Er will uns hier was zeigen, Khabib.
Ja, er will uns was zeigen,
die Ecke sagt, das ist nicht der Plan. Und das haben sie dann auch im Interview nachher gesagt. Natürlich stehen wir nicht mit Conor McGregor. Wir haben das jetzt hier gemacht. Khabib hat das jetzt hier gemacht, weil er dachte, weil er das Selbstbewusstsein hatte, hey, guck mal, ich kann das. Und er hat auch bewiesen, dass er das kann. Er hat ihn ja komplett dominiert. Und ich möchte das eben der Welt zeigen. Das kam dann eben in der Box überhaupt nicht an, bei den Kommentatoren. Aber, also das ist doch Quatsch anzunehmen, nur weil er jetzt da freiwillig mit Al-Quinter für zwei Runden gestanden hat, dass er dann bei Conor McGregor, dem gefährlichsten Striker vielleicht in der UFC, wer weiß, freiwillig steht. Also,
natürlich ist das nicht freiwillig, aber denkst du, Conor McGregor lässt sich freiwillig runternehmen?
Aber das war von Anfang an klar, dass das die Diskussion ist. Ich verstehe nicht, wieso das jetzt auflebt, dass Conor McGregor tatsächlich eine Chance hat. Wir wissen, dass Khabib, ich habe doch auch schon gesagt,
das Problem ist, Khabib hat sehr, sehr viele Fanboys, die sich einfach nicht mit diesem Sport auskennen. Es ist einfach so, tut mir leid, es ist einfach so. Gut, diese Fanboys hören auch nicht bis hierher. Ja, ne?
Natürlich hat Conor McGregor die aber auch, ne?
Ja, aber Khabib hat sehr viele Fanboys, die kennen sich nicht mit diesem Sport aus, die sind totaler Fan, warum auch immer, weil er manche Dinge sagt, weil er manche Dinge macht und sehen diese 26-0 ja sehr krass gegen Nobodies, außer Rafael dos Anjos, muss man sagen, natürlich.
Und Barbosa.
Ja, und Barbosa.
Und Michael Johnson ist auch nicht unbedingt ein Nobody. Und dann kann man auch Aquinta sagen. Also,
du kannst,
wirkliche Spitze ist
dos Anjos. Aquinta ist doch keine Herausforderung für ihn. Es war ein Titelkampf. Platz 11 hat einen Titelkampf
bekommen. Das klang aber anders von Rogan und Co. in diesem Kampf. Das klang aber ganz anders.
Ja, aber ich meine, stell dir jetzt vor, ich meine, denkst du,
ist schon klar. Bring
dann. Könnte es Blades werden, eine Herausforderung für Stipe? Niemals.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Oder Arlovski. Oder Struve. Nee.
Und also Struve ist eine absolute Herausforderung für Stipe, das wissen wir.
er hat ja mal gewonnen gegen Stipe, ne?
Ja, ja. Er hat ihn mal ausgenommen.
Ja, ich meine, der Siva hat mal gegen einen gewonnen, der gegen einen gewonnen hat.
Ja, komm bitte, nein, halt's Maul. Jetzt bring deinen Punkt zu Ende.
Okay, also kein Dennis Siva, ja. Es ist einfach so,
dass wir jetzt nicht drüber reden.
Dass,
der hat Fanboys, Khabib.
Ja, dass Khabib hat einfach so viele Fanboys, die nicht wirklich sich mit diesem Sport auskennen. Ist wie mit den Real-Fans. Real trifft auf Bayern. Und die Cristiano Ronaldo-Fans sagen jetzt auch, boah, Bayern gar keine Chance und so weiter. Aber Bayern hat eine realistische Chance zu gewinnen. Und genauso ist, das ist wie Bayern gegen Real. Genauso ist Khabib versus Conor McGregor. Beide haben ihre Fanboys, beide sagen, ihr Verein ist der Beste. Aber viele, die Khabib, die kennen nicht mal einen Kampf von ihm. Weil es auch so schwer ist, in Deutschland UFC zu gucken. Es ist wirklich schwer.
Ja,
die kennen nicht mal einen Kampf von ihm. Die denken wahrscheinlich, er haut alle K.O.
Worauf willst du denn jetzt hinaus? Nur, das frage ich mich. Also,
ich habe vergessen, warum das angefangen hat.
Du hast mich gefragt, ob ich glaube, dass er im Stand-up eine Chance gegen McGregor hat.
Ja, dann hast du gesagt, du weißt gar nicht, warum jetzt überhaupt die Diskussion aufkommt, glaube ich.
Ja, ganz genau.
Okay.
Und
also keine Ahnung. Wie gesagt, ich denke, es ist ein ausgeglichener Kampf, aber Fanboys denken das halt nicht.
Ja, klar, aber die haben halt auch keine Ahnung, ne?
Ja, stimmt, die sind immer am lautesten in den Kommentaren unter der UFC-Facebook-Seite. Da kannst du ja nicht mal was reinschreiben, da kommen gleich Beleidigungen. Ja,
also ich habe einfach ein Problem in diesem Kampf hier, weil Experten wie Rogan zum Teil auf einmal so überrascht sind.
Ja.
Wie Khabib steht. Und ich verstehe nicht, wieso das ist. Das haben wir 25 Kämpfe lang, haben wir das gesehen, dass er da Schwächen hat. Ja. Und wir wissen, dass der Weg zum Erfolg Takedown-Defense ist, wie zum Beispiel Gleison Thibaut, den er in dem ganzen Kampf nicht einmal zu Boden ringen konnte. Und Max Holloway hat super Takedown-Defense, deswegen habe ich ihm ja auch eine Chance eingeräumt.
Oder Woodley. Woodley gegen Maia, das war auch
sehr krass. Genau. Also Woodley gegen Khabib. Ich würde da Woodley auch als Favoriten sehen mit der Takedown-Defense.
Woodley ist ja auch welterweight.
Ja, genau. Aber Khabib geht ja möglicherweise auch hoch, ne?
So,
Angeht doch rum mit irgendwie 1,90 oder so.
Ach so.
Oder noch mehr. Aber,
ja, kein Wunder kommt
ja dann. Da gab's die Diskussion auf jeden Fall. Naja, also ich bin einfach geschockt, dass jetzt auf einmal gesagt wird, oh, ach so, ja, dann hat Conor McGregor eine Chance. Und ich denke mir, hä? Conor McGregor hatte immer eine Chance. Wir wussten das. Warum erkennt ihr denn das alle jetzt?
Ich denke einfach nur, die Leute, die sagen, oh, Conor die Leute, die immer sagen, Conor McGregor hat keine Chance, sind einfach die Fanboys. Es ist doch so. Ich habe schon vor einem halben Jahr gesagt, Conor McGregor gewinnt gegen Khabib. Ich bin eigentlich immer noch überzeugt davon.
Ja, überzeugt davon bin ich nämlich nicht, weil ich nicht denke, dass Khabib so dämlich ist und mit Conor McGregor groß rumspielen will.
Ja, aber genauso gut ist McGregor nicht so dämlich und
genau, aber Conor McGregor muss eben auch die Takedowns wegstecken können. Ja. Ne? Also, ich weiß nicht, ob er das schafft. Und ich weiß auch nicht, ob Tony Ferguson das schafft. Das ist halt die Frage. Bei Tony Ferguson ist es nochmal ein ganz anderes Ding, weil der dann am Boden wird es erst interessant, ne? Aber warum war denn Rogan davon jetzt so überrascht? Und warum haben Jimmy Smith und John Annick auch nichts gesagt von wegen, ja, ist doch irgendwie klar. Ne? Und also ja. Ich verstehe nicht, wieso das jetzt die große Entdeckung ist, oh, seit dem Al-Quinter-Kampf wissen wir, wie man Khabib besiegen kann. Was für ein absoluter Unsinn, das wussten wir schon vorher.
Ja.
Ich habe nichts über Khabib gelernt, außer dass er, und hier ist die wirkliche Story, die ich mir gewünscht hätte, die diskutiert worden wäre von Rogan und Co. Und zwar, dass Khabib besser Standing Up ist, als wir dachten. Und dass er Al-Quinta dominieren kann, der hauptsächlich ein Striker ist. Und dass die hier dann die ganze Zeit sagen, oh, guck mal, wie gefährlich der ist. Und dass er jeden mit einem Schlag ausnocken kann und dann trotzdem komplett von Khabib dominiert wird. Das ist die Story. Das ist das Wichtige. Khabib ist noch besser, als wir dachten und nicht, oh, dieser Amateur.
Ja.
Ja, so sehe ich das. Und ich bin wirklich so ein bisschen geschockt, warum das nicht
durchgesickert ist. Es gab ja auch durchaus Kritik an Rogan. Also
genau, der hat sich dann auch entschuldigt, ja. Was ich auch nicht für nötig halte, unbedingt.
Ich denke, man muss sich nie für etwas rechtfertigen. Also wenn
ich glaube, das muss man schon.
Ja, es kommt drauf an. Also ja, wenn ich jetzt Starbucks also zwei Männer verhaften lasse, nur weil sie nichts bestellen, dann muss ich mich natürlich als Unternehmen dafür rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Gab einen totalen Shitstorm gestern.
Deswegen?
Ja.
Ich hatte hier in Potsdam saßen wir bei so einem Asiaten. Da kam so ein Besoffener, der auch nichts bestellt hat. Und dann schrie der auf einmal, machen, machen. Und hat dann mit Geld geworfen nach der Theke. Und dann, naja.
Dann haben die erstmal Wing Chun ausgepackt, oder?
Dann wurde der auch rausgeschmissen.
Ja, logisch. Ja, Berlin halt, Potsdam halt, was auch immer halt.
Ja, Potsdam ist nicht so schlimm wie, aber schlimm genug, naja.
Gut, man muss sich aber nie für Dinge rechtfertigen lassen, die, wie soll ich sagen, es ist schwer, die moralisch akzeptabel sind. Ich meine, es gibt Dinge, die sind moralisch nicht akzeptabel zu sagen oder zu machen.
Na, ich finde das eine gefährliche Regel, die du hier aufstellst. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das unterschreiben
kann. Ich muss mich doch nicht dafür entschuldigen, weil ein paar Leute meinen, sie mögen nicht, wie ich kommentiert habe.
Ja, genau, aber das ist ja jetzt ein konkreteres Beispiel, als zu sagen,
ja, sag mal,
moralisch vertretbar.
Sag mal ein anderes Beispiel, wo du sagst,
weiß ich nicht genau,
aber moralisch vertretbar, aber man muss sich dafür entschuldigen.
Ja, keine Ahnung, aber weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob es keine gibt, keine Beispiele, weißt du?
Natürlich, also komm, wenn ich irgendwie was, wenn ich jetzt da am Kommentatorenpult sitze und irgendwie sag, irgendwas Rassistisches oder Links- oder Rechtsextremes oder was auch immer von mir gebe, dafür muss ich mich rechtfertigen, ja.
Also, Punkt ist, ich finde, du hast schon recht, ich habe das auch nicht unbedingt gebraucht. Die UFC engagiert ja Joe Rogan dafür, dass er seine Meinung sagt im Prinzip. Ja. Und dass er das darstellt, was er sieht. Ich war aber einfach überrascht, dass das das ist, was er da aus diesem Kampf rausgezogen hat.
Ja.
Und eben nicht, was ich vorhin sagte. Und ja, keine Ahnung. Also der kann sich natürlich dafür entschuldigen. Kann sagen, okay,
nicht so
unnötig. Wenn er im Nachhinein auch denkt, okay, die haben schon recht, ja. Ich hätte das so und so sehen sollen und ich habe das nicht erkannt, dann hat er natürlich auch einen Grund, sich zu entschuldigen. Dann sagt er, ja, schade. Also ich hätte das so machen sollen, habe ich nicht gemacht, tut mir leid, hatte halt mal einen schlechten Tag oder sowas, ja. Aber ich habe jetzt aus seiner Entschuldigung auch nicht unbedingt rausgezogen, dass er irgendwie was anderes gesehen hat, sondern ich glaube, er schreibt da, ich habe halt Schwächen in seinem Stand-up entdeckt und so. Und für mich ist das ja gerade der Punkt, wieso denn jetzt?
Ja. Also
wieso jetzt? Ja. Du hast ja auch bei Khabib-Kämpfen schon oft kommentiert, ne?
Ja.
Ich weiß nicht genau.
Dieses auf Überraschtun halt, dieses, oh, Moment, Khabib
ja, ist gar nicht halt, gut. Ich weiß halt nicht, ob er so getan hat oder ob er tatsächlich überrascht war. Ich weiß noch nicht genau, wieso er überrascht war. Denn
vielleicht,
also war der high, als er kommentiert hat oder so?
Ich denke, Joe Rogan wusste es schon immer, natürlich. Aber vielleicht wollte er so den Fans, die gerade eingeschaltet haben, um Khabib zu sehen. Verstehst du?
Genau.
Vielleicht wollte er das denen klar machen. Er muss den wirklichen Kennern in Anführungsstrichen nicht klar machen, dass Khabib Schwächen hat. Aber vielleicht diesen Mainstream-Fans, die eingeschaltet haben, nur weil Khabib kämpft, vielleicht wollte er denen klar machen, hey, hört mal, auch er kann verlieren.
Genau, also das Problem ist dann halt wirklich, dass da die Objektivität verloren gegangen ist im Kommentar. Und zwar, objektiv hat man einen dominanten Striker gesehen, Khabib, der gerade mit den Jabs sehr großen Erfolg hat. Aber im Kommentar hört man, dass das amateurisch ist. Und
also
dann,
ich fand es dafür, dass da der Number Two Contender gegen Number 11 kämpft, fand ich schlecht. Also
von Khabib?
Ja. Also Nummer 1 gegen Nummer. Es war nicht.
Gut,
Khabib hat es halt auch ein bisschen rausgezögert. Das mag ich nicht. Immer Khabib mit seiner, ich wollte eine Show machen. Ja, ist ja schön, aber ich würde gerne irgendwas Spannendes sehen. Und wenn man da mit jemandem spielt.
Ich glaube auch, Khabib hätte in der dritten Runde Schluss machen können.
Er hätte wahrscheinlich in der ersten Runde schon Schluss machen können am Boden.
Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob er es nicht dann auch gemacht hätte. Aber,
aber ich weiß
in der
nicht,
dritten
aber
Runde hat
mich
er halt
nicht
eindeutig freiwillig nicht mehr den erfolgreichsten Plan.
Ja, und das verstehe ich
den
nicht.
Besten
ich meine,
Plan verfolgt.
Man kann sowas nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Der wollte halt, genau, der wollte halt einfach zeigen, hier, guck mal, ich bin der Champion und guck mal, was ich noch kann. Ich bin nicht einfach nur ein
Dann soll er mal gegen Ground and Pound. Dann soll er das doch gegen einen Gegner machen, den man auch ernst nehmen kann.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber vielleicht haben die Leute im Voraus gesagt, Quinter hat eine Chance, wenn er mit Khabib stehen kann. Und Khabib denkt sich, weil er ein stolzer Typ ist, da sehen wir mal.
Ja, da bin ich mal gespannt, was kommt, wenn es heißt, McGregor hat eine Chance, weil er mit Khabib stehen kann. Da will ich mal Khabibs tolles Striking sehen, weil er zu viel Muhammad Ali geschaut hat.
Ja, genau, das fand ich auch merkwürdig mit dem. Aber, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Khabib dann dieselbe Strategie verfolgt. Und ich bin mir da
wenn es gegen McGregor geht, dann sofort auf den Boden.
Genau, also dann ist er wirklich auf 100%, denke ich.
Logisch,
denk
logisch. Dann ist er auf 110%. Dann zeigt er sein volles Potenzial, glaube ich.
Ja, also ich fand Khabib war erstklassig wie immer, nur hat er halt nicht unbedingt den spannendsten Kampf draus gemacht, fand ich.
Jo.
Und ich hätte halt gerne Khabib immer auf 120% und nicht mal auf 80, nur um zu zeigen, dass er auf 80 kommt und nicht auf 70,
alle
behaupten.
Wenn Bayern gegen den KSC spielt, laufen sie auch nicht mit der A-Mannschaft auf.
Ja.
Verstehst du?
Nee. Aber ich bin auch kein Fußballfan. Also A-Mannschaft ist wahrscheinlich die allerbesten der Besten.
Was habe ich gesagt? Ach so, genau. A-Mannschaft sind halt so die Topstars, B-Mannschaft sind so die Ersatzspieler.
Ja.
Und
ja, meine Güte, vielleicht sollten sie das aber machen. Das ist mir aber jetzt auch egal, das ist was anderes. Also um zu sehen, wie gut Bayern ist, wäre das vielleicht die beste Option, weißt du? Aber gut, naja, also ich war ein bisschen überrascht und unzufrieden, wie das abgelaufen ist. Vor allem in der, mit dem Kommentar.
Ja.
Insgesamt fand ich auch die ganze Karte nicht überragend spannend. Der Rose-Joanna-Kampf war ganz gut, aber der ist jetzt auch nicht ein Kampf für die Ages. Der Khabib-Nurmagomedov-Kampf war eigentlich nicht so gut. Also das muss ich auch schon sagen. Der hat natürlich gezeigt, dass er besser ist, finde ich, im Striking als angenommen. Aber ein toller Kampf ist es jetzt trotzdem nicht. Ja.
Ja.
Und ja, ansonsten gab es da nicht wirklich was, außer dem Kyle Borgner-Kampf. Ja, langweilige Karte eigentlich, hätte für mich eine Fight-Card werden sollen. Da fand ich schon besser, und das habe ich auch jetzt gesagt, schon im Voraus, bevor die Karte kam. Fight Night Glendale ist wahrscheinlich die bessere Karte. Und ich muss auch sagen jetzt, im Nachhinein, ich habe bis auf einen Kampf alle gesehen.
Wie sollen wir es eigentlich
bessere
machen?
Bessere Karte.
Meinst du, wir schaffen es zeitlich noch? Wir sind jetzt schon bei einer Stunde und 6 Minuten knapp. Schaffen wir es noch, die ganze Karte zu kommentieren? Was denkst du?
Nö. Vielleicht können wir eben die Highlights kommen. Wir machen uns noch so 10 bis 15 Minuten.
Also ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall zuallererst das Main Event.
Zuerst? Ja, okay, meinetwegen.
Ja, dann haben wir es. Ist so das Wichtigste so. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Gaethje versus Poirier. Definitive Anwärter auf den Kampf des Jahres. Unfassbar, unfassbar spektakulär. Die haben sich wirklich einen Fight geliefert. Mit, guten Momenten auf beiden Seiten. Und ich muss sagen, Gaethje hatte mit seinen Legkicks wirklich, auch wie Joanna, ein hervorragendes Mittel, um seinen Gegner einzuschränken. Mhm. Und man hat ja gesehen, dass das Knie von Poirier war komplett angeschwollen. Und es war ein knapper Kampf bis zu dem Zeitpunkt, wo Gaethje K.O. ging.
Ich würde sogar sagen, dass Gaethje zunehmend besser aussah. Also, dass seine Chancen für den Sieg angestiegen sind, und dann gab es plötzlich eben in der vierten Runde, weil das Poirier natürlich die ganze Zeit gefährlich
blieb, ja.
Ne?
Also man muss auch sagen, ja. immer wenn es einen wirklich wirkungsvollen Leg gab, ist Poirier, fand ich irgendwie witzig, ist Poirier einfach voll draufgegangen. Ja, Gaethje hat aber auch geheadhunted, also hat ja auch, ich weiß nicht, wer waren die Kommentatoren? DC, Dominic Cruz und
Anik, glaube ich.
Genau.
John Anik.
Genau. Ich wusste nicht, wie man ihn ausspricht, darum habe ich es dir überlassen. Ich fand's gut, hat mir gefallen. Ich habe nicht alle Kämpfe gesehen. Ich musste zwischendurch kurz weg, da mich ein Kumpel angerufen hat, ob ich ihn abholen kann, weil er ja, besoffen war. Deshalb den Israel-Kampf habe ich nicht gesehen, da war ich weg.
Den Israel-Kampf? Ach so, den Adesanya. Ich dachte schon, ich habe jetzt Muslim mit Israel.
Nee, ich.
Das ist witzig, dass es zwei.
Solche Namen. Israel kann ich mir leichter merken, weißt. Ich habe den Kampf nicht gesehen. Ich bin gerade zur Decision wieder in mein Zimmer gekommen, und Israel wurde ziemlich ausgebuht, ne?
Ja.
Aber gut,
ja,
bleiben wir.
Find ich auch.
Bleiben wir zuerst mal bei Poirier.
Genau.
Ja, was denkst du über den Kampf?
Ja, ich bin ja großer Gaethje-Fan, schon lange gewesen. Ich glaube sogar, ich bin nicht sicher, ob ich schon über Gaethje gesprochen habe, bevor er in die UFC kam, mit dem Michael Johnson-Kampf. Der hat ja erst 3 Kämpfe jetzt in der UFC hinter sich. Oder kurz danach. Auf jeden Fall habe ich den schon lange auf dem Schirm, weil er nun mal wirklich das The Highlight Gaethje ist. Seine Kämpfe sind immer wahnsinnig spannend, die sind immer klasse, und das liegt an seinem Stil, dass er ordentlich einen auf die Schnauze kriegt und trotzdem nach vorne geht. Das hat funktioniert 18 Mal in Folge, inklusive in der UFC mit seinem Debüt gegen Michael Johnson. Und dann kam Eddie Alvarez mit den Bodyshots, auch wieder ein Kampf, ein Anwärter für den Kampf des Jahres im letzten Jahr. Denn da waren auch wieder die Leg Kicks, die den Kampf in der vierten Runde, die es natürlich nicht gab, aber hätten beenden können. Und Gaethje kam natürlich auch gar nicht in die vierte Runde rein. Also Eddie Alvarez hat da schon, da kann man nicht viel diskutieren. Eddie Alvarez hat ihn besiegt. Aber Eddie Alvarez war ordentlich am Abnehmen durch diese Leg Kicks. Und dann gab es natürlich auch wieder die ganzen Interviews, ja, und mehrere, ja, Wochen, ja, danach ging er noch auf Krücken rum und sowas. Und man weiß, dass Gaethje die Leg Kicks benutzt. Gaethje hat außerhalb der UFC mindestens 3 Stops, Finishes per Leg Kicks. Also die direkt mit diesen Leg Kicks zusammenhängen. Während das bei Bosa immer groß rausgestellt wird. Barbosa hat 2 innerhalb der UFC. Das ist natürlich nochmal was anderes. Ja. Aber Gaethje und Leg Kicks sind, das ist seine Hauptwaffe wirklich. Für, gerade für
ja auch gesehen.
Kämpfe, die dann länger gehen. Und das hat man wirklich gesehen. Das war wieder Dustin Poirier wieder ordentlich am Struggeln, was das anging. Gaethje hat ihn auch in der dritten Runde einmal schön benommen gehabt. Ist dann in den Clinch gegangen und hat ein paar Knie gegen die Beine geworfen. Das war nicht unbedingt die beste Entscheidung, weil sich Poirier da wieder ausruhen konnte.
Mhm.
Andererseits bleibt Poirier gefährlich, auch wenn er angetingelt ist. Poirier ist ja schon öfter in so Brawls gewesen. Ich bin auch großer Poirier-Fan.
Ja.
Als Kämpfer. Als Persönlichkeit nicht unbedingt. Da finde ich Justin Gaethje schon wesentlich interessanter. Einfach durch sein Mindset.
Ja.
Und ich finde es schade. Ich hätte mir gewünscht, dass Gaethje den Kampf gewinnt und dann weitermacht. Aber er sagt ja auch selbst, er kämpft nicht für Siege oder Niederlagen, sondern er kämpft für Boni und um einfach spektakuläre Kämpfe zu machen. Und damit hatte er natürlich wieder zu 100% Erfolg. Und den streichst du nicht aus der UFC, auch wenn er jetzt noch 2 Kämpfe in Folge verliert, glaube ich.
Natürlich, der ist also
ein zu großer Showman. Und wenn er jetzt runtergeht, ich glaube so die Ecke Poirier Eddie Alvarez ist halt wirklich sein Level, ne? Das ist, ja. Ich würde auch gar nicht sagen, dass die unbedingt drüber sind. Denn ja, die sind Kämpfe aber, sind ja immer. Sie
sind aber besser.
Die sind ja immer knapp.
Ja, aber sie sind. Ja, aber das
genau, sie sind natürlich einfach technisch sind, besser. Poirier ist ja auch ein Black Belt im Jiu-Jitsu, das wäre.
Ja.
Genau, ja, aber das ist halt wirklich knapp. Deswegen sind das ja auch so klasse Kämpfe, ne?
Ja.
Aber jetzt mit 2 Niederlagen geht Gaethje natürlich ein bisschen runter und kriegt dann möglicherweise auch einen Kämpfer, der nicht so wirklich high-level ist. Poirier hat ja zum Beispiel auch Max Holloway besiegt mal, ne?
Ja.
Poirier ist ja ein absoluter Champion mit nur 5 Niederlagen und
war,
22.
War gegen Poirier dieser legendäre Brawl in den letzten 10 Sekunden, wo Max Holloway gesagt hat...
Nee, das war gegen Lamas.
Ah, okay.
Max Holloway hat er in der ersten Runde per Armbar besiegt.
Oh, okay.
Also komplett fertig gemacht, aber das war auch früh bei Max Holloway, ich glaube, sein 2. UFC-Kampf oder so. Wie gesagt, schade, aber Gaethje bleibt weiter da. Gaethje wird weiter geguckt. Möglicherweise ist das nicht gut für ihn, dass er in Zukunft vielleicht nicht mehr das Main Event kriegt, ne?
Mhm.
Und die 5 Runden, denn da kann er wirklich arbeiten, was Leg Kicks angeht, wenn er nicht gerade ausgenockt wird, so wie hier auch. Und Poirier ist jetzt wieder da oben. Das ist natürlich in der Hinsicht gut, dass er jetzt wieder da bei Eddie Alvarez in der Ecke ist. Und da muss es ein Rematch geben. Das war ein wahnsinnig guter Kampf zwischen Poirier und Eddie Alvarez. Und der dann leider durch die illegalen Knie zum Kopf beendet wurde. No Contest. Poirier wollte das Rematch. Eddie Alvarez hat sich geweigert, weil er meint, das bringt ihm nichts. Er will nur nach oben. Und jetzt hat natürlich Poirier auch Gaethje besiegt. und die sind dann wieder.
Meinst du Poirier versus Eddie Alvarez und dann Titelfight für den Sieger?
Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wie Eddie Alvarez das sieht. Der wollte den Poirier-Kampf nicht. Hat ihn ja auch verloren.
Ja, aber jetzt,
bis,
also...
Bis dann zum...
Also ein Kampf...
Bis dann zum Moment in der
Vertrag
zweiten Runde.
Hat er noch übrig und er kann ja nicht fordern, dass er gegen Khabib kämpft. Da gibt's ja andere...
Ja, genau, Option. Aber vielleicht will er halt ihm... Ich weiß nicht genau, wie er das nimmt. Die haben sich nicht gern, die beiden, glaube ich.
Oder Eddie Alvarez gegen Tony Ferguson.
Ich würde sagen, dass der Eddie Alvarez, dass den Poirier-Kampf jetzt Sinn ergibt.
Oder Eddie Alvarez
ich würde
gegen
sagen,
Diaz.
Und ich würde sagen, ja, also Möglichkeiten gibt's, ne? Ja. Aber und ich würde sagen, dass alle den sehen wollen und dass 50% schon dabei ist wie Poirier. Wobei hat Poirier nicht gesagt, er möchte jetzt Khabib?
Ja, aber Khabib meinte auch, er will GSP und ist genauso realitätsfern.
Also ich verstehe das nicht. Die beiden sollen sich mal ein Scheibchen von Gaethje abschneiden und sagen, wir haben hier noch Business offen, wir haben hier eine Show, wir können hier was abliefern, die Leute wollen das sehen, wir werden ja. Einfach, wir beugen uns einfach mal dem Willen der Masse und geben denen, was die wollen.
Ja.
Ja? Und Gaethje hat das ja auch wieder super aufgenommen, sagt, interessiert mich eigentlich gar nicht so, dass ich verliere oder gewinne,
ja. Ich
will eine Show machen, ich mache das Ganze nur noch 5-mal, das war mal 8-mal, also es wird immer weniger, aber gut, er wurde jetzt auch 2-mal in Folge ausgenockt,
ja. Ne?
Das zieht natürlich was
ja.
ab, aber den brichst du halt nicht, selbst wenn du ihn K.O. haust, ne?
Ja.
Und hier hat man es auch wieder gesehen, Gaethje niedergeschlagen und trotzdem greift er noch nach den Beinen, um irgendwie den Takedown zu landen, aber ja, schade, ich bin halt riesiger Justin Gaethje-Fan. Und hätte ihm den Sieg gegönnt, aber so ist auch gut, meine Güte. Toller Kampf, was soll ich sagen?
Ja.
Gut.
Gut, also wie gesagt, was denkst du, Fight of the Year-Kandidat? Auf jeden Fall, oder?
Kandidat, ja. Ich weiß nicht, ob er das gewinnt.
Ja.
Also ich fand doch die anderen beiden besser. Alvarez. Na, wobei, den Alvarez-Kampf fand ich nicht besser. Ich fand doch den Poirier-Gaethje-Kampf fand ich etwas besser, weil er eben diesen Moment noch in der dritten Runde hatte, Gaethje, als Dustin Poirier wirklich
tangled
war. Und das hatte er gegen Eddie Alvarez nicht, auch wenn die Leg-Kicks da schon grenzwertiger waren für Alvarez. Also da hätte es wirklich nur noch 2 gebraucht und dann wäre es vorbei gewesen. Und dann hat ihn das Knie mehr oder weniger gerettet oder eben der Kampf wäre zu Ende gewesen mit der dritten Runde, aber und der Michael-Johnson-Kampf, den schlägt, glaube ich, nichts erstmal so.
Ich muss ihn mir mal anschauen.
Ja, das musst du.
Ich muss ihn mir mal anschauen. Toll, jetzt muss ich mir wieder Fight Pass für einen Monat kaufen.
Okay, komm, wir machen noch schnell dann Carlos Condit, Oliveira habe ich nicht gesehen. Ich kenne das Ergebnis. Condit verliert per Guillotine-Choke in der zweiten Runde.
Überraschend. Also, meiner Meinung nach, Condit lag vorne. Condit lag vorne, wurde aber dummerweise angeklingelt. Er wurde angeklingelt, schwer zu beschreiben. Also, ja, gut, schwer zu beschreiben. Also, zum einen ist er sehr, sehr stark geblutet, das muss man sagen.
Ja.
Er hat sehr, sehr stark geblutet. Und ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Scheinbar meinte mein Gehirn, nee, es muss den Kampf jetzt nicht speichern. Condit lag wirklich vorne in meinen Augen, wurde dann aber blöd angeklingelt und hat auch, ich denke, der Stoß, den Condit im Endeffekt den Sieg gekostet hat, war, da lag sein Gegner auf dem Boden und er hat ihn mit der Ferse getroffen im Gesicht. Er hat ihn mit der Ferse im Gesicht getroffen, dann ging der Kampf kurz auf den Boden, dann sind sie aufgestanden und während dem Aufstehen kam er in die Guillotine. Und in der Guillotine kam er nicht mehr raus. er hatte noch ein bisschen Zeit gehabt. Joe Rogan hat gesagt, er schafft es, was glaube ich, nicht Joe Rogan, sondern die anderen Kommentatoren, haben gesagt, er schafft es, er ist noch fit. Und der Referee, er hat auch nicht gestoppt, weil er war zwar sehr lange in diesem Choke, aber die Guillotine war nicht wirklich fest. Und er hat schon etwas Zeit überlebt. Die Uhr konnte ihn aber nicht retten. Im Endeffekt hat er getappt. Also er lag vorne. Er hätte es machen können, in meinen Augen sogar. Aber wurde unglücklicherweise angeklingelt. Und hat dann noch diese Ferse ins Gesicht bekommen, was natürlich unfassbar wehtun muss. Und kann auch sein, dass ich jetzt irgendwas verwechsel. Wie gesagt,
ich erinnere mich auch nicht an irgendeine Ferse, aber ich bin...
Hast du den Kampf...
Keine Ahnung, ich hab,
hast du den ganzen Kampf angeguckt?
Nee, ich habe nur das Ergebnis, also nur so das, die letzten paar Sekunden gesehen, aber... auch nicht live, sondern halt ja, in einem Zusammenschnitt bei YouTube.
Von unten, die waren ja unten und als sie aufgestanden sind, ging es in die Guillotine.
Ja.
Als sie unten waren, bevor er unten war, gab's die Ferse ins Gesicht.
Ach so, ja, das kann sein. Ja, naja, was ist wohl los mit Condit, ne? 4 in Folge.
Das ist ärgerlich, er hätte es wirklich machen können. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, es kann natürlich auch sein, dass ich gerade irgendwas verwechsel, aber ich erinnere, es ist für mich jetzt nicht so, als wäre er der absolute Verlierer. Also es war nicht so eindeutig, sage ich mal.
Ja, das ist ja bei Carlos Condit selten so. Hier der Tyron Woodley hat ihn mit dem Leg Kick rausgehauen, da hatte sich was wehgetan, irgendwie am Knie, ne? Dann hatte er Johnny Hendricks und George St. Pierre, einer der besten Kämpfe. Also das sind so die Niederlagen in letzter Zeit. Hatte aber wirklich auch in den letzten 9 nur 2 Siege. Also hat echt 7 von 9 verloren, ne? Aber da sind dann eben auch George St. Pierre, Johnny Hendricks, Tyron Woodley, Robbie Lawler, Damien Maya dabei, ne? Und Robbie Lawler wieder ein wahnsinnig guter Kampf. Damien Maya weiß ich nicht genau, aber Submission in der ersten Runde. Ich denke, sowas kann passieren bei Damien Maya, ne? Und dann Neil Magny habe ich nicht gesehen, hat er eindeutig verloren, also die Entscheidung. Keine Ahnung, aber wie gesagt, bei den anderen kannst du auch immer sagen, ja, da hat er sich halt wehgetan. Die anderen Kämpfe waren alle wahnsinnig gut und eben auch gegen absolute Legenden. Damien Maya Submission passiert. Ich weiß nicht, ob Condit einfach nur ein bisschen Pech hatte jetzt. Oder der ist ja immer noch am Performen, ne? Das ist das Ding.
Ja, also er war gut. Es war halt ein typischer Co-Main-Event von der Fight Night im Endeffekt. Sagen wir so, es war jetzt kein Kampf, der mir unbedingt, von dem ich jetzt meinen Enkelkindern irgendwann mal erzählen werde. Es war nichts Spektakuläres, sagen wir es so. Da erinnere ich mich besser gegen Poirier versus Gaethje. Ich meine, gut, ich tue jetzt so, als wäre das 5 Tage her, ist gerade mal 12 Stunden her. Ne? Aber gut.
Ist das schon 12 Stunden her?
Ja, bald. Wann haben die denn gekämpft?
Ja.
Es ging schon lang. Also ich weiß nicht, irgendeine komische Art der Verzögerung hatte die UFC gestern.
Ich habe auch ausgemacht nach dem Israel-Kampf. Weil
also es lag nicht...
Mir das zu lange gedauert.
Es lag nicht an Round Fighting, es lag an der UFC. Irgendwas hat dort mega lang gedauert.
Ja, also in den Prelims, der Boach-Kampf hat um 14:45 war der vorbei. Und um 14:40 war der Israel-Kampf gerade vorbei oder hat noch nicht angefangen. Ja. Ich habe gecheckt und habe dann gedacht einfach, boah, dann sind noch 2 Kämpfe auf der Liste, das dauert dann nochmal 1,5 Stunden. Dann gehe ich lieber ins Bett und schaue mir das morgen früh
an. Ich hab's gemerkt.
Und da hatte ich natürlich das Problem jetzt mit Run Fighting, dass das nicht ging bis gerade. Und habe dann den und habe dann nur noch das Main Event
gucken können. Ja, man hat jetzt aber auch nichts verpasst, wenn man den Condit-Kampf nicht geguckt hat.
Ja, das aber gut, hoffe ich zumindest.
Ich würde sagen, machen wir Schluss für heute.
Ja, warte mal. Ein bisschen, die anderen will ich noch ganz kurz ansprechen. Ich muss nur eben die Dings nochmal anrufen, weil dieser Israel-Kampf, die UFC hat es ja wirklich an die Wand gefahren mit dem Jungen, ne? Die haben ordentlich Werbung gemacht jetzt, die haben ja ihm seine eigene kleine Doku-Ausschnitt gegeben, weil er so besonders ist. Und dann hat er so eine schwache Performance wirklich in diesem Kampf. Split Decision und der eine Judge gibt das auch noch dem Marvin Vettori. Ich habe das nicht unbedingt für gerechtfertigt gehalten. Also ich glaube schon, dass Israel gewonnen hat, aber das war halt wirklich schwach. Und dann in der dritten Runde war es die ganze Zeit auf dem Boden. Wirklich Erfolg hatte er nur in der ersten Runde Israel. Und Vettori hatte aber auch ganz gute Momente. Das war jetzt wirklich schlecht, dass sie da groß die Werbetrommel schlagen, die UFC. Und dann kommt dabei so eine schwache Performance bei raus. Und Israel ist ja nun auch ziemlich von sich selbst überzeugt, benutzt große Worte. Und wenn du ihn dann reden hörst und dann siehst du so eine Performance, denkst du dir nur, kacke. Und deswegen wird er auch ausgebuht nach dem Kampf. Michael Waterson, ja, weiß ich nicht, der war eigentlich die ganze Zeit am Verlieren, hat sich dann nur verteidigt, ne?
Gegen die Submissions. Was heißt nur verteidigt? Also sehr starke Submission-Defense.
Mhm. Und zu Fuß war sie auch gut, hat sich wunderbar bewegt und so und war viel, viel kleiner. Das war ganz merkwürdig, war das.
Und ich frage mich immer noch, wieso sie ein T-Shirt trägt. Ich verstehe es einfach nicht.
Auch die Frauen dürfen das.
Hä?
Die Frauen dürfen das.
Ja, aber sie ist, glaube ich, die Einzige, oder? Auch im UFC-Spiel. Ich habe letztens online gezockt. Ich war überrascht. Die trägt da auch ein T-Shirt sogar.
Nee, es gibt ein paar Frauen, die das machen. Ich glaube, die machen das aber nicht immer.
Ach so.
Sie ist nicht die Einzige, das habe ich schon öfter gesehen.
Ist es aber nicht ein Nachteil, weil wenn man schwitzt, dann ist ja die Haut rutschiger. Das heißt, man kann nicht so gut gegriffen werden. Aber wenn man jetzt so ein
Klar ist das ein Nachteil.
Wenn man so einen Stoff
Deswegen
trägt,
darf sie das ja auch machen.
Ah, okay.
Ist ja ihre Entscheidung, ob sie sich dann in Gefahr gibt. Ich finde nur, die Männer sollten das ja auch machen dürfen. Also in den Regeln steht eigentlich, dass sie das nicht machen dürfen. Ich meine, ist klar, Frauen haben da natürlich was, aber warum sollten die Männer nicht auch einfach ein T-Shirt tragen dürfen,
wenn
die Frauen
das machen? Gleichberechtigung.
Ja, also ich bin sicher, wenn da jetzt irgendjemand Klage stellt, was niemand machen wird, dann wird das auch angepasst, aber ich wollte das nochmal... Ich wollte es nochmal klar machen. So. Eigentlich sollten das auch die Männer dürfen. Und in den Regeln steht das anders.
Ja.
Gut. Ja, Tim Birch, Submission. Interessant. Dieser Carlos Junior ist jetzt 11-2, glaube ich. Muslim ist auch ein Dagestaner. Ordentlich Hype, weil der hat ein Resümee, das musst du dir mal angucken. Der hat 14 Siege, 11 Knockouts und alle in der ersten Runde. Fast alle.
Ja.
Und hat es wieder geschafft, zweite Runde Knockout. Schon ziemlich beeindruckend. Den muss man sich auf die Liste schreiben. Wilson Reyes verliert die Entscheidung, hat sich eigentlich ganz gut angestellt. Ist ein bisschen blöd für ihn, weil er jetzt auch früh im Jahr seinen Bruder verloren hat in einem Unfall. Und dann ist es natürlich kacke, wenn du in deinem Kampf er ist mit dem T-Shirt von seinem Bruder ist er raus und dann verliert er den Kampf. Ist natürlich blöd, aber der ist ein Kämpfer, der wird da drüber hinwegkommen und war aber auch ein ganz ordentlicher Kampf. Jotko wird ausgenockt von einem Hawaiianer. Kein besonders guter Kampf. Gilbert Burns ist wirklich beeindruckend jetzt. Gilbert Burns ist ein super Jiu-Jitsu-Typ. Also der ist nicht einfach Black Belt, sondern da wird schon gesagt, der ist irgendwie Second Degree Black Belt, also nochmal ein ganz besonderer Submission Artist und hat sich irgendwie angewöhnt jetzt dann Striking ordentlich zu nutzen und richtig Power reinzustecken, weil er keine Angst vor den Takedowns hat und hat dann Dan Moret ausgenockt in der zweiten Runde. Ziemlich guter K.O. Ich würde vielleicht sagen, K.O. des Jahres bisher. Okami, Bulla, Submission, Oma Plata. Die zweite Oma Plata erst in der UFC.
Habe ich auch gelesen.
Submission, ja. Interessant. Sieht so ein bisschen... Das ist eine merkwürdige Submission, die sieht so ein bisschen ungeschickt aus, aber okay. Und dann nochmal TKO, der zweite Kampf, den habe ich auch nicht gesehen. Und der erste Kampf war auch ganz gut in den Prelims, also echt eine stabile Karte, so wie ich das erwartet habe. Bin damit zufrieden mit dem Event insgesamt, fand ich alles super.
Jo, gut. Ich kann halt zu den Prelims nichts sagen, ich habe sie nicht geguckt, einfach weil es auf dem Fight Pass keinen Spaß macht, den auf dem Fire TV Stick zu benutzen. Also die App wurde zwar überarbeitet, aber es macht keinen Spaß und ist mir ein zu großes Rumgeeier, da den Fight Pass zu benutzen. Darum habe ich den auch gar nicht mehr abonniert. Aber ja.
Kannst du nicht auf dem Black Pass auch die Prelims gucken?
Nee, da läuft nur die Main Card.
Kacke. Aber ich finde schon, also Fight Pass lohnt sich eigentlich.
Ja, ich hatte ihn, alles, was ich mal sehen wollte, habe ich gesehen, im Endeffekt, weißt, also.
Ich gehe immer mal wieder zurück und schaue mir irgendwas an. Achso. Ich habe jetzt den Cub Swanson Duo Choi Kampf nochmal gesehen. Ja. Von Ende 2016. Meine Güte, ey, danach denkst du aber auch, alles ist langweilig.
Ja.
Echt, Wahnsinn. Also ich schaue mir immer mal wieder gerne Kämpfer an. Und so studiere ich eben auch Kämpfer, ne?
Ja.
Okay, ja, gut, machen wir Schluss. Ist schon viel zu lang, 1,5 Stunden.
Dann war es das für heute. Und schaut bei MMA auf Deutsch auf YouTube vorbei. Deine Abschlussworte?
Unbedingt. Haben wir nächste Woche ein Event? Ist da schon Kevin Lee oder so?
Atlantic City, meinst du?
Ja. Na, muss ja eigentlich, weil das ist im April, ne? Und April ist bald vorbei.
21.
Ja, nächste Woche schon. Ja. Nächstes Wochenende.
Cool.
Ja, hoffentlich ist Remo dann wieder dabei.
Hoffen wir es. Dings, ja. Barbosa vs. Lee. Ich bin sehr gespannt auf Frankie Edgar. Wie der sich erholt hat. Und
Stimmt, das hätten wir eigentlich jetzt auch noch besprechen sollen, ne?
Ja, aber
gut, lassen wir das sein.
Die Zeit.
Ja, nö, ich mach das dann bei mir selber. Dann müsst ihr unbedingt bei MMA auf Deutsch, das könnt ihr ja nicht verpassen.
Unbedingt.
Das kriegt ihr jetzt im Octagon nicht, diese Informationen, die müsst ihr bei mir holen.
Ja.
Die gibt's auch sonst nirgendwo im Internet.
Er hat mich bezahlt, damit ich es hier nicht aufgreife, damit er mehr...
Ja, es gibt niemanden, der über dieses Event spricht, bis auf mich.
Ja.
In der Woche und seien wir mal ehrlich, die Leute, die Englisch sprechen, die sind alle blöd.
Ha, ich bringe heute noch ein Video raus. Wie sehr hat sich Frankie Edgar erholt?
Ja, gut, aber dann...
Spaß.
Dann dislike ich das.
Mach das mit deinem zweiten Account, ne? Mit deiner zweiten Identität? Aha. Ja, ja. Gut.
Ja, ich habe eine zweite Identität. Okay, Ja. Kevin Lee Barbosa wird interessant. Ich glaube ja, Kevin Lee macht das.
Oh, ich will jetzt aber nicht mehr in eine Diskussion einsteigen, in Predictions. Okay, komm, kurz Predictions. Ich sag Edson Barbosa, zweite Runde K.O. Frankie Edgar, zweite Runde K.O.
Gegen wen kämpft Frankie Edgar?
Cub Swanson.
Ui. Ach, schon wieder? Oh, keine Ahnung, was da passiert.
Komm, einfach schnell irgendwas raushauen.
Nee, da sag ich nix. Aber bei dem Main Event glaube ich, dass Kevin Lee erste oder zweite Runde Submission.
Gut, dann bin ich mal gespannt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.